Faktensammler, der Bioökonomie-Podcast.
Hallo ihr Lieben, ich bin Maria und begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Faktensammler-Podcasts. Diesmal mit der Frage, was ist Bioökonomie? Dass Bioökonomie das ganz große Thema des Wissenschaftsjahres 2020 und nun noch 2021, es geht nämlich in die Verlängerung, ist, das haben euch Hanna und Julia aus dem Faktensammler-Team in unserer Prologfolge zur Entstehungsgeschichte bereits berichtet. Und auch verraten, dass dieses Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Um jetzt eine Antwort auf unsere Frage zu kriegen, da haben wir uns auf die Suche gemacht nach Menschen, die sich mit Bioökonomie in ganz unterschiedlicher Weise befassen. Herausgekommen sind da drei verschiedene Akteure aus drei verschiedenen Bereichen. Und zwar sind das einmal Frau Professor Christine Lang aus dem Bereich Politikberatung, Dr. Stefan Brandt aus der Wissenschaftskommunikation und Herr Christian Rohlfing aus der Landwirtschaft. Inwiefern sich Bioökonomie in den einzelnen Feldern wiederfinden lässt und was diese drei Akteure genau tun, da hören wir doch einfach mal rein. Als erstes starten wir mit Frau Professor Christine Lang. Sie ist Mikrobiologin, Unternehmerin und ehemals Vorsitzende des Bioökonomierats. Ich habe sie einmal gefragt, was denn dieser Begriff Bioökonomie nun eigentlich bedeuten soll, wie man ihn definieren kann und welche persönliche Bedeutung dieser Begriff auch für Sie hat.
Ja, die Bioökonomie kann man jetzt natürlich definieren, aber eine trockene Definition würde ich jetzt hier ungern mit Ihnen diskutieren. Ich würde mal sagen, Bio, haben Sie schon richtig gesagt, das hängt also alles, was mit Biologie und biologischen Systemen zu tun hat, ist in diesem Begriff drin. Und sagen wir mal, biobasiertes Prozesse, Wissen und was man kann, was die Biologie kann, was sie herstellt, was Materialien sind. Aber ist eben der zweite Begriff ist Ökonomie. Das heißt, es ist im Wesentlichen das, was die Biologie kann und wo man darüber nachdenkt, wie man das in Prozesse, wie man es in Produkte umsetzt, wie man das in Services umsetzt. Also die Biologie und biobasierte Materialien nutzen, um daraus Produkte zu machen. Und da muss man gleich schon sagen, die Bioökonomie ist nur dann wirklich eine richtige Bioökonomie, wenn sie dabei auch nachhaltig gedacht wird und ein bisschen zirkulär. Kommen wir bestimmt noch drauf, möchte ich nur gleich zu Beginn mit erwähnen. Und für mich persönlich bedeutet das eigentlich einfach nur einen Namen für das, was ich mein Berufsleben lang tue. Also ich habe angefangen als Forscherin und fand das total spannend, also biologische Systeme. Bin schnell, habe ich vorhin schon gesagt, in die Mikrobiologie gekommen. Und richtig spannend für mich wurde es dann, als ich gesehen habe, dass man in Unternehmen, ich habe zunächst in einem großen biotechnologischen und chemischen Unternehmen gearbeitet, was man aus diesen biologischen Prozessen an Produkten machen kann und damit eben auch etwas Nicht-Chemisches dem gegenübergestellt. Und das war für mich der spannende Auslöser. Und dass das später dann sich Bioökonomie nannte, das war zum Beginn meiner Arbeitskarriere eigentlich, war das eher die Biotechnologie. Das heißt, Biologie in technische Systeme umsetzen. Und dann kam eben noch das wirtschaftliche Denken noch stärker dazu und ist alles noch sehr viel breiter geworden und in ein ganzes System übersetzt worden.
Ja, genau, da hatten Sie ja schon gesagt, Biotechnologie war ja auch schon so ein Begriff, der da aufkam und ja, die Bioökonomie so als neuer Begriff bedeutet ja eben die zukunftsorientierte Wirtschaftsweise. Ist es denn etwas völlig Neues oder wie Sie eben vielleicht schon angedeutet haben, inwiefern sind denn vielleicht Land- und Forstwirtschaft sogar historische Vorläufer?
Ja, da haben Sie völlig recht. So ganz neu ist das Ganze tatsächlich nicht. Biotechnologie, ja, selbst das ist ja nämlich nicht mehr ganz neu. Aber Bioökonomie ist tatsächlich etwas, was wir als Menschheit unser ganzes Leben und unsere ganzen Generationen gemacht haben. Wir haben uns ja eigentlich erst so seit 100, 150, 200 Jahren entfernt aus diesem ganzen biologischen und natürlichen Kreisläufen. Es war relativ klar, dass der Mensch nur überleben kann, wenn er die Kreisläufe begreift und wenn er die auch entsprechend nutzt. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich aus dem Forstwirtschaftsanwendung und ist schon 300 Jahre alt. Das heißt, das ist insofern gar nichts Neues. Und es ist total spannend, dass man das jetzt wieder entdeckt hat und gesagt hat, okay, jetzt gucken wir mal mit allem, was wir wissen aus Technologie, aus Biologie, aus Wirtschaftssystemen, aber auch künstliche Intelligenz, diese Dinge, die dazukommen, und schauen mal, ob man das nicht zusammenfassen kann und eine neue biobasierte Wirtschaftsweise daraus macht, die den heutigen Lebensbedingungen, den heutigen Lebensstandards, aber auch natürlich der Tatsache, dass wir so sehr viel mehr Menschen auf dem Globus sind, als wir das noch vor Jahrzehnten und Jahrhunderten waren. Und das alles sozusagen da reinzupassen. Also da spielt jetzt eben auch eine höhere Effizienz eine Rolle, einen Blick wieder darauf, wie Dinge in die Umwelt hineinpassen, welche externen Folgen das haben könnte. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns dessen wieder bewusst werden und das dann auch dieses Wissen nutzen.
Ja, da kann ich Ihnen aus meiner persönlichen Sicht auch vollkommen zustimmen, dass wir jetzt mal so einen Kreislauf schaffen müssen. Und genau in diesem Zusammenhang, wo wir schon sagen, Bioökonomie bedeutet eben auch einen Kreislauf, ganz viele verschiedene Facetten auch da einzubinden und verschiedene Themen. Erinnern Sie sich vielleicht auch noch daran, wann Sie das erste Mal den Begriff eben Bioökonomie gehört haben?
Das erste Mal Bioökonomie, ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht gut 10, 15 Jahre her. Ich habe schon vorhin mal erzählt, dass Biotechnologie eigentlich ein guter Vorläufer dafür war. Aber dann gab es im zweiten Hälfte der 2000er Jahre eine Periode der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland. Das ist ja immer, das wird ja immer im Zyklus angewendet. Und für diese Ratspräsidentschaft hatte Deutschland sich einst ein Thema des biobasierte Wirtschaften vorgenommen, also die Bioökonomie. Und ich bin damit reingekommen, relativ früh, und durfte mitschreiben an einem Strategiepapier, das hinterher als das Cologne Paper veröffentlicht worden ist. Und ich meine, das muss der erste Mal gewesen sein, dass ich mich mit dem Begriff Bioökonomie konfrontiert sah und mir Gedanken darüber machte, was das jetzt wohl sein mag.
So, dann habe ich bei meiner Recherche auch rausgefunden, dass Sie die Vorsitzende des Bioökonomierats waren in der zweiten Phase. Können Sie uns dann sagen, was ist denn überhaupt der Bioökonomierat und ja, wer gehört überhaupt dazu?
Ja, das waren für mich ganz prägende Zeiten. Ich habe den Bioökonomierat von 2012 bis 2019, also letztes Jahr, geleitet, und zwar zusammen mit meinem Kollegen Joachim von Braun, der Agrarökonom ist. Also wir haben uns da auch fachlich sehr gut ergänzt. Und der Bioökonomierat ist ein Gremium, Beratungsgremium der Bundesregierung. Und dort sind zusammengerufen Experten aus verschiedenen Bereichen der Biologie, der Ökonomie, der Verbraucherforschung, aus den verschiedenen Bereichen. Wir waren um 17 Personen und haben über diese Zeit eben regelmäßig getagt und dabei Positionen entwickelt, Empfehlungen geschrieben, sehr viel geredet mit den verschiedenen Ministerien und die Bioökonomiestrategie der Bundesregierung, sowohl die erste begleitet in der Umsetzung als auch bei der Entwicklung der zweiten Empfehlung abgegeben und mitgeholfen.
Ja, genau, Sie haben schon über Empfehlungen geredet, die Sie da ausgesprochen haben. Welche waren das denn und was haben Sie so erreicht in der Periode des Bioökonomierats?
Also bei den Empfehlungen haben wir immer versucht, uns die Punkte und Aspekte rauszunehmen, die gerade besonders wichtig waren in der Diskussion. Sei es, dass es Weichen gestellt werden mussten, wo bestimmte, ich sage, Förderprogramme hingehen sollten oder die Ausrichtung der Landwirtschaft oder die Ausrichtung zum Beispiel der chemischen Industrie oder auch in der Holzwirtschaft, und haben Positionen dazu erarbeitet, wohin eigentlich die Bioökonomie und wie sie sich dorthin am besten entwickeln könnte. Und die sind dann auch veröffentlicht worden, die sind dann diskutiert worden mit der Öffentlichkeit. Wir haben zum Teil ganz normale Diskussionsforen gemacht, gar nicht mit der Fachöffentlichkeit, sondern versucht mit der allgemeinen Öffentlichkeit zu sprechen. Das war auch sehr, sehr interessant und spannend, um zu verstehen, was weiß man eigentlich von Bioökonomie und was erwarten die Verbraucher und Verbraucherinnen davon und wo sind da die Herausforderungen. Und dann haben wir natürlich auch Fachgespräche geführt mit jeweils Vertretern aus den verschiedenen Bereichen, ich kann mich gut erinnern an einen Fachkreis mit Vertretern aus der chemischen Industrie, die ja dabei ist und die muss sich ja umstellen, wenn wir darüber nachdenken, dass Bioökonomie etwas ist, was uns heute wegführen soll von der Nutzung von fossilen Ausgangsstoffen in die Nutzung von biobasierten Ausgangsstoffen, dann ist zum Beispiel die chemische Industrie ein wichtiger Partner dabei, die das umsetzen muss. Das waren sehr, sehr spannende Gespräche und Empfehlungen. Und es gibt noch eine Sache, die wir initiiert haben und die ich glaube, eine der wichtigen oder wichtigsten Dinge ist, die wir erreicht haben. Neben der Tatsache, dass wir Ministerien zusammengeführt haben und sozusagen Gespräche initiiert haben, auch zwischen verschiedenen Fachressorts, haben wir einen Kongress ins Leben gerufen, den Global Bioeconomy Summit, also eine Gipfelveranstaltung global über Bioökonomie, die sich in diesem Jahr, wenn es auf jeden Fall das dritte Mal ereignen soll, im November. Und dort, das hat sich entwickelt zu einem Forum, wo man Technologien vorstellt und Tendenzen überall aus der Welt. Das macht das spannend. Es ist nicht nur Bioökonomie ist etwas Deutsches, Europäisches, sondern es ist etwas, was inzwischen in mehreren Dutzend Ländern als wichtige Strategie erkannt wird. Und auf diesem Go by Economy Summit trafen sich und treffen sich die politisch Denker, aber auch wissenschaftliche und Industrievertreter. Und das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Errungenschaften oder der wichtigsten Leistungen, die der Bioökonomierat in den letzten Jahren aufgestellt hat.
Ja, und wenn Sie sagen, Sie haben da, sag ich mal, alle Gruppen sozusagen mit einbezogen und überall mal Ihr Ohr aufgesperrt, was ja vielleicht auch schon große Reichweite erfordert, was waren denn so auch mit die größten Herausforderungen? Also ich könnte mir das auch vorstellen, aber was gab es da denn vielleicht noch?
Ja, also ich glaube, es ist eine Menge natürlich. Es gibt ganz viel, was Bioökonomie kann viel versprechen oder kann viel leisten, aber es gibt natürlich auch viele Gegenrichtungen und auch berechtigte Bedenken. Also die Bedenken sahen zum Beispiel so aus, dass das zu Beginn, als ich 2012 in den Bioökonomierat hineingekommen bin, war gerade die Diskussion über Tank und Teller. Das heißt, da war gerade das sehr im Gange, dass man sagte, man möchte gerne Bioethanol, Biosprit gewinnen, Biodiesel. Und die Öffentlichkeit sah auf einmal irgendwo Raps- und Maisfelder und glaubte sich umgeben von einer Bioenergiewende und statt Lebensmittel zu produzieren. Das war mein erster Gegenwind, den ich bekam. Und es wurde ja dann auch sehr schnell gegengesteuert, sowohl von der Industrie als auch von der Politik und sagen, Moment, wir müssen natürlich schon überlegen, ob es so weitergehen kann und dann ergab sich dieser Gedanke Food First, also alles da machen, aber als erstes muss man für Lebensmittel sorgen und es darf jetzt nicht die Lebensmittelproduktion darunter leiden, dass man andere Biostoffe produzieren möchte, sondern es muss ein Nebeneinander geben und es muss eine Abwägung geben. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist die Frage, wie können wir das überhaupt vermitteln, was Bioökonomie machen möchte und was Bioökonomie kann, also das Ganze bekannt zu machen. Weil das ist ja heute immer noch ein Thema und ich bin ja freue mich ja, dass wir das Wissenschaftsjahr Bioökonomie haben, weil das die Chance gibt, darüber zu reden und eben ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, auch das hat sich eben über die Jahre verbessert. Dass man im Anfang, wir haben ganz zu Beginn eine Umfrage machen lassen vom Umfrageinstitut. Wissen Sie, was Bioökonomie ist? Wissen Sie, was biobasiertes Wirtschaften ist? Sie lachen und Sie können sich vorstellen, das war also sehr, sehr wenig. Das Einzige, was wirklich positiv rauskam, ist, dass die Öffentlichkeit, die gefragt worden, sagt, eigentlich hört sich das aber ganz interessant an und so eine positive Bewertung. Und damit war ja klar, okay, wenn das eine positive Bewertung, dann müssen wir das mit Leben füllen und dann müssen wir versuchen zu erklären und viel darüber zu reden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das heute besser ist, also wenn ich den Begriff jetzt in irgendwo reinwerfe, aber das wäre mal sehr interessant, das rauszufinden, ob sich das über die Jahre eigentlich das Wissen gebessert hat.
Ja.
Und ob es besser ist, man spricht über Biologisierung der Wirtschaft oder biobasiertes Wirtschaften. Es kann sein, dass es auch ein bisschen am Begriff liegt.
Also eine zweite Umfrage wäre auf jeden Fall interessant dazu. Auch Emma, könnten wir gleich hier mit einbinden. Aber ich habe auch schon so generell das Gefühl, dass den Leuten das schon immer wichtiger wird mit der Natur, das heißt jetzt mit der Natur im Einklang, so plump es jetzt vielleicht auch klingt, aber zu sein und ja, auch ihr Konsumverhalten dahingehend auch ein bisschen zu ändern und auch zu hinterfragen.
Ja, und, ja, das beobachten wir auch. Das glaube ich nämlich auch, dass das ein ganz starker Trend ist, den es im Moment gibt und den man auch sehr ernst nehmen soll. Und dann sind wir eben auch wieder gefragt zu sagen, da müssen wir auch solche Alternativen anbieten und müssen das auch eben darstellen. Was bedeutet das denn, wenn das gewollt wird? Wie kann man das denn umsetzen?
Ne? Ja, ja, wie Sie eben schon auch gesagt haben, dass es eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Akteure sind, sei es eben aus Politik, Wirtschaft, ja, selbst aus der Forschung oder ja, selbst jeder Bürger, der da mithilft zu einem nachhaltigen, vielleicht auch guten Leben, so wie es die alten Griechen sagten. Und der Akteur Bioökonomierat, wie geht es denn jetzt eigentlich damit weiter oder was sollten die nächsten Ziele sein? Also die zweite Phase ist ja jetzt auch beendet.
Genau, die war jetzt beendet, weil wir ja auch, oder die Bundesregierung hat ja zu Beginn des Jahres ihre aktualisierte neue Bioökonomiestrategie verabschiedet und veröffentlicht. Und das ist automatisch damit dann zu sehen, dass es eine neue Phase gibt. Und die Aufgabe eines neuen Bioökonomierates würde jetzt sein, im Wesentlichen auch zu schauen, dass das, was in der Bioökonomiestrategie jetzt vereinbart ist oder als Ziel vereinbart ist, mitzuhelfen, dass das umgesetzt wird. Also wenn ich jetzt überlege, was wir gemacht haben als der Phase 2 Bioökonomierat, diese Empfehlungen zu schreiben, dann würde ich denken, das wäre auch eine Aufgabe für den neuen Bioökonomierat, sich zusammen mit weiteren Experten zusammenzufinden und Empfehlungen auszuarbeiten. Wie kann man jetzt die Ziele in der Bioökonomiestrategie zeitlich und sachlich irgendwie umsetzen.
Ja.
Also so eine Art Roadmap oder Fahrplan für die Umsetzung, damit das nicht nur hehre Ziele bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Und Ziel muss jetzt, die neue Phase der Bioökonomie, da gilt es meiner Meinung nach, Forschung weiter intensiv zu betreiben, denn man kann nicht glauben, man ist schon am Ende und weiß alles in der Biologie, das ist halt nicht so.
Vieles und zu entdecken.
Ja, genau. Und eben der zweite Punkt ist, das, was schon da ist, was man im Kleinen jetzt in den letzten Jahren schon gemacht hat, das ist jetzt der Zeitpunkt, das auch in den größeren Maßstab umzusetzen. Und dazu braucht es eben auch Unterstützung im Wirtschaftsprogramm und da Perspektiven zu schaffen, dass nicht nur jetzt mini kleine Anlagen da sind, die mal so ein Testprodukt machen, sondern dass man wirklich etwas produziert, was auch auf dem Markt verfügbar sein wird dann.
Absolut.
Und das Dritte vielleicht noch wirklich, also dieses darüber reden, was man tut, also in die Öffentlichkeit das Ganze bringen. Ich glaube, das sind so drei Punkte, die ich nennen, aus meiner Sicht, die wichtig sind.
Da hoffen wir ja auch mit unserem Podcast Faktensammler dazu beizutragen, den Dialog zu stärken zwischen Wissenschaft und der Gesellschaft. So eine wissenschaftliche Studie, manchmal sind die dröge, manchmal auch nicht. Aber genau, das einfach mal ein bisschen präsenter zu machen. Was ist denn Ihr spannendster Fakt zum Thema Bioökonomie?
Das ist jetzt eine Herausforderung, weil ich finde so furchtbar viel spannend. Aber wenn ich zwei Fakten sagen darf, das eine ist, dass aus dem fachlichen Sicht glaube ich, dass wir gerade erst beginnen zu verstehen, was die Bakteriengemeinschaften, also diese Mikrobiom-Sachen, was die alles können, was die tun und wie wichtig die sind für unsere Gesundheit, aber auch für die Gesundheit des Bodens und so. Und ich glaube, da wird noch ganz viel Spannendes passieren und das umzusetzen, sodass man wirklich auch versteht, so die Bakterien, die eben oder die Mikroorganismen überhaupt, welchen Einfluss die eigentlich haben, auch auf andere Prozesse. Die sind doch ein bisschen vernachlässigt worden bisher, aber jetzt versteht man das. Und zweiter Fakt, der schließt ein bisschen an das an, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, was können wir, was die Verbraucher eigentlich, was wissen die davon? Ich fand es ganz spannend, letztes Jahr gab es eine Studie des Thünen-Instituts, die haben so eine ähnliche Umfrage nämlich gemacht bei einer ausgewählten Gruppe an Verbrauchern und ein Ergebnis war, dass fast 90% der Verbraucher und Verbraucherinnen es wichtig und ziemlich wichtig finden, biobasierte Produkte zu kaufen. Das finde ich enorm, aber jetzt kommt das Aber dahinter, dass es tatsächlich nur 10% der Verbraucherinnen und Verbraucher tun.
Ja.
Und ich glaube, das finde ich spannend. Das heißt, das Wissen ist allmählich da und auch das Bekenntnis dafür, wir sollten das eigentlich tun. Das wäre wirklich gut. Aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil macht es bereits. Und das ist eben etwas, wo wir einfach noch dran arbeiten können und müssen. Das macht aber Hoffnung.
Das war Frau Professor Christine Lang, ehemals Vorsitzende des Bioökonomierats, die uns darüber berichtet hat, wie das Thema Bioökonomie in der Politik Gehör findet. Auf eine zweite Umfrage zu dem Begriff Bioökonomie bin ich schon ganz gespannt. Als nächstes habe ich ein Gespräch mit Herrn Dr. Stefan Brandt aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation geführt. Herr Brandt ist studierter Musikwissenschaftler, hat aber auch in verschiedene Bereiche des Lebens einmal so ein bisschen reingetastet, war Unternehmensberater in der Wirtschaft und ist derzeitig Direktor des Futuriums in Berlin, dem Haus der Zukünfte. Ich habe ihn gefragt, wie man ein komplexes Thema wie die Bioökonomie in dem Haus der Zukünfte anschaulich und greifbar macht.
Ja, Sie sagten schon, Haus der Zukünfte. Freut mich, dass Sie das so zitieren, weil häufig heißt es ja auch noch Haus der Zukunft. Da sind wir gar nicht so glücklich damit, weil wir bewusst diese Mehrzahl Zukünfte auch ins Spiel gebracht haben. Damit wollen wir auch deutlich machen, es gibt eben unterschiedliche Wege. Wir sind derzeit in einem Stadium, wo wir uns über die Wege, über die Ansätze auch noch verständigen müssen, gesellschaftlich verständigen müssen. Bioökonomie ist ja ein Thema, das uns hier im Haus schon lange beschäftigt, also sowohl beim Aufbau des Hauses, bei den Inhalten eine Rolle gespielt hat, als auch in diesem Jahr nochmal eine besondere Rolle, weil wir haben ja Wissenschaftsjahr Bioökonomie und dieses Wissenschaftsjahr, das wurde hier ja im Futurium auch eröffnet. Allein in unserer Ausstellung, um da vielleicht nochmal tiefer ins Detail zu gehen, haben wir ja drei sogenannte Denkräume, die sich mit drei großen Dimensionen eigentlich auch von Zukunft beschäftigen oder in unserem Verhältnis zu Zukunft beschäftigen. Wir haben den Denkraum Natur, den Denkraum Mensch und den Denkraum Technik. Und dort finden wir jeweils Ansätze, die eben in diesem Bereich dazu hineingehören, die dort zu finden sind. Also im Denkraum Natur geht es vor allen Dingen darum, was es für spannende Ideen gibt, nachhaltiger zu leben, ressourcengerechter zu leben. Dort findet sich auch die Bioökonomie. Ne? Im Denkraum Technik geht es dann verstärkt darum, wie wir verantwortungsvoll und eben menschengerecht mit neuen Technologien umgehen können. Und im Denkraum Mensch geht es darum, ja, wie wir eigentlich selbst unser Leben priorisieren wollen, was uns wichtig ist. Es geht ja auch um die Frage, wie gehen wir mit unserer eigenen Zeit um, aber auch um Themen, die jetzt nach Corona vielleicht nochmal oder in Corona nochmal wichtiger geworden sind, wie zum Beispiel die Frage, ja, was ist eigentlich mit unseren globalen Wertschöpfungsketten? Ist das in jedem Fall gut oder brauchen wir an der einen oder anderen Stelle auch mehr Regionalisierung, mehr Produktion wieder vor Ort? Das ist ja ein ganz aktuelles Thema geworden. Aber Sie fragten mich ja nach den Lieblingsorten. Also wenn ich sage, wir haben drei Denkräume, dann sind das eben auch schon mehrere Lieblingsorte. Im Denkraum Natur, wir reden ja hier über Bioökonomie, ist ein Lieblingsort in der Tat unsere große Collage, die nennt sich Stadtdschungel. Dort geht es darum, wie kann ich Städte grüner, lebenswerter machen. Und das Spannende an dieser großen Collage ist, dass da haben sowohl Künstlerinnen und Künstler reingearbeitet, als auch Architekten, als auch Bürgerinnen und Bürger. Ne? Also wir haben da sozusagen
alle dabei.
Ja, eine Mischung, ne, von unterschiedlichen Ideen. Manche im Projektstadium, manche noch im totalen Visionsstadium, andere wiederum in so einem Wunschstadium, was wünschen sich Bürgerinnen und Bürger, und all das mit unterschiedlichen Mitteln in diese Collage hineingebracht, die wirklich sehr groß ist, also eine ganze Wand, wo man sich darüber informieren kann, wie es aussehen könnte, wenn wir Städte grüner machen. Also das ist ein Lieblingsort. Ein anderer sind unsere großen Schaukeln im Denkraum Mensch. Wir sind eines der wenigen Häuser, das Schaukeln hat, weil wir eben auch sagen, ja klar, Entschleunigung. Für manche ist es vielleicht auch Beschleunigung. Manche Kinder nutzen das eher als Beschleunigungsinstrument. Wir hatten es eigentlich als Entschleunigungsinstrument gedacht. Beliebt sind sie aber auf jeden Fall. Ist einfach ein Ort, wo man eben ein Stück weit sich auch mal, ja, wo man die Dinge vielleicht auch mal wirklich fallen lassen kann, sich selber vielleicht auch mal fallen lassen und mal ein bisschen Zeit seinen eigenen Gedanken widmen kann. Also das sind schon mal zwei Lieblingsorte, aber es gibt noch viele, viele andere mehr.
Ein bisschen die Seele baumeln lassen. Auf jeden Fall gibt es zu wenig Schaukeln.
Zumindest in Museen, ja.
Genau. Genau, Sie hatten eben da auch schon die drei Räume angesprochen und diese Riesen-Collage, wo jeder mitmachen konnte. sehe schon, dass Sie auch die Herausforderungen da gemeistert haben, auch, sag ich mal, ja, wie Sie sagen, vielleicht ein sperriger Begriff, den man vorher noch nicht gehört hat, in Bioökonomie an den Mann zu bringen und dieses Thema zu vermitteln und da eben auch verschiedene Sinne anzusprechen.
Genau.
Ja, sagen Sie, können Sie sich denn daran erinnern, wann Sie denn den Begriff Bioökonomie das erste Mal gehört haben?
Ich denke, dass ich ihn schon vor geraumer Zeit mal gehört habe, aber ihn nie so richtig registriert habe. Es kam dann die erste bewusste Registrierung dieses Begriffes sicher, als ich hier gearbeitet habe oder hier angefangen habe zu arbeiten. Und wahrscheinlich kam es im Zusammenhang mit einem Ausblick, wie ist das Thema eben eines der kommenden Wissenschaftsjahre. Ja? Vielleicht war das dann irgendwann im Jahr 2018 mal. Daraus wird ja eine Sache deutlich. Andere Begriffe, die mit diesem großen Komplex zusammenhängen, die habe ich natürlich schon viel früher auch bewusst registriert, wie zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, Recycling und so weiter. Diese Begrifflichkeit, Nachhaltigkeit sowieso, aber diese Begrifflichkeit Bioökonomie, die hat schon auch ihre, wie soll ich sagen, gerade so in der Kommunikation mit einer nicht ständig damit befassten Bevölkerung, zu der ich ja früher auch gehört habe. Ich habe ja, hat sie ja gesagt, ganz andere Sachen auch früher gemacht. Der hat da schon ein bisschen Probleme. Er schafft vielleicht auch ein bisschen Distanz. Ja? Bioökonomie, es ist auch nicht ganz klar, was er wirklich meint. Insofern bin ich mit dem Begriff selber gar nicht jetzt so, naja, glücklich ist vielleicht übertrieben, aber ich verwende ihn jetzt gar nicht so häufig, sondern versuche es eher in Richtung dieser konkreten Inhalte zu bringen, wie eben Kreislaufwirtschaft, Recycling, bessere Verwertung von Abfallstoffen. Also ich gliedere das eher so aus, verstehe aber, dass man das so als Dachbegriff verwendet.
Ja, genau, da haben Sie ja schon ein bisschen verraten, was da Bioökonomie für Sie ganz persönlich bedeutet, dass ganz viele andere Begriffe darunter fallen, die man vielleicht anfangs nicht vermuten würde. Wo beginnt denn in Ihrem persönlichen Alltag Bioökonomie, jetzt verwende ich ihn nochmal. Und an welchem Punkt haben Sie da vielleicht so begonnen, darüber intensiver nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen?
Na, ich glaube, ich bin schon generell auch ein Mensch, der nachdenkt, wie geht's weiter. Insofern ja, war das dann sicher auch folgerichtig, irgendwann mal so etwas wie das Futurum zu machen. Also ist das, was wir da machen, etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes Zukunft hat? Und ich meine, mit was wir da machen, was wir eben als Menschen tun, unser Wirtschaftsmodell, unser Umgang mit uns selber, unsere Prioritäten, unsere Zeit. Ich würde absolut nicht behaupten wollen, dass ich da irgendeine Art von Patentrezept oder Lösung hätte. Aber ich glaube, dass mir dieses, dass mir das, und das ist für mich dann nochmal übergeordnet zu diesem Bioökonomie-Thema, diese Frage, ja, schon diese Überfrage, wie wollen wir leben und wie kann es uns gelingen, aus einer im Wesentlichen doch auf Verschleiß, auf mehr, auf Verbrauch ausgerichteten und dann immer wieder Neubeschaffung ausgerichteten Lebensweise zu etwas anderem zu kommen. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die können jetzt nicht nur Bioökonomen allein klären. Das ist eine psychologische Frage, das ist eine soziologische Frage. Da geht es natürlich auch um Belohnungsanreize im Gehirn. Da geht es ja um soziale Pattern, die sich eingeschliffen haben, um Wertesysteme. Da kommt so vieles zusammen. Und ich glaube, das ist die große Menschheitsaufgabe. Da können wir als Haus sicherlich nicht einen fertigen Masterplan präsentieren. Wir können versuchen, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es diese Problematiken gibt. Ich glaube, viele Menschen spüren das auch. Vielleicht gelingt es ihnen, wenn sie zu uns gehen, das dann wieder sogar ein Stück weit klarer zu machen, zu präzisieren für sich selber auch und vielleicht dann auch noch Ansatzpunkte zu finden, wo könnte ich ansetzen. Und bei mir persönlich, hatten Sie ja nachgefragt, ich versuche möglichst dort anzusetzen, wo ich wirklich selber auch steuern kann. Und ich hatte mal eine interessante Statistik gelesen, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber laut Abfallwirtschaft ist zum Beispiel bei den gelben Tonnen für den Verpackungsmüll eine Fehleinwurfquote von 40-60%. Das heißt, uns wird es ja eigentlich schon sehr leicht gemacht, den Müll zu trennen. Wir bezeichnen uns ja selber in Deutschland auch als Recycling-Weltmeister. Aber wenn es dann um die Praxis geht, scheitern wir, oder viele von uns eben zu 50%, eigentlich jeder Zweite oder jeder beim zweiten Mal, kann ja auch sein, scheitern wir schon an so einer ganz simplen Aufgabe wie das Richtige in das richtige Gefäß zu werfen, weil wir vielleicht keine Zeit, keine Lust haben. Die Convenience kommt dazu. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Treiber von sehr, sehr vielem, was wir haben, unsere Bequemlichkeit. Wir wollen es natürlich bequem, gehen den Weg des geringsten Widerstands. Und insofern, ja, versuche ich da anzusetzen. Ich würde mich überhaupt nicht als jemand bezeichnen, der hier anderen, sage ich mal, große Ratschläge geben kann und sagen, dann schaut mich an, wie ich das mache. Also mir fällt das selber auch schwer. Wir leben halt nun mal auch hier in so einem Umfeld. Wir leben mit auch gewissen erlernten Verhaltensweisen. Ich versuche es verantwortungsvoll für mich zu machen, würde aber nicht behaupten, dass ich jemand bin, der da alles richtig macht.
Ja, man kann ja auch nur das in seinem Rahmen tun, da gehören ja auch ganz viele andere Sachen dazu noch, oder die Hebel müssen da noch gesetzt werden. Und wenn wir jetzt ein bisschen über die Zukunft nachdenken wollen, wie könnte denn so eine Zukunft mit Hilfe einer biobasierten, nachhaltigen Kreislaufwirtschaft aussehen? Was würden Sie sagen?
Naja,
und wie können wir diese erreichen?
Genau, ich glaube, das ist ja so, das sind so zwei Sachen. Also es ist sicher zum einen wichtig, dass wir diese Debatte, wie wollen wir leben, auch dahingehend führen, dass wir es schaffen, positive oder lebenswerte Zukunftsbilder zu entwickeln. Insofern ist das schon richtig und wichtig, auch zu sagen, gemeinsam zu sagen, wie könnte denn eine solche Zukunft aussehen, aber auch ehrlich sagen, was würden wir dafür aufgeben müssen. Kann ja auch nicht so tun, als würde jetzt alles nur durch die Bank dann besser werden. Wir müssen uns auch über Fragen, unbequeme Fragen wie Verzicht zum Beispiel, da verständigen. Ja. Erleben wir jetzt ja auch in dieser Corona-Pandemie, in dieser Krise, wie viel weniger sind wir am Ende bereit zu akzeptieren? Und das ist ja dann auch wieder sehr unterschiedlich von der eigenen Lage, von der sozialen Lage. Wie viel Puffer habe ich überhaupt, um ein weniger abzufedern? Da gibt es so viele Dinge, die zu berücksichtigen sind. Also es geht zum einen darum, diese Zukunftsbilder zu entwerfen, zu entwickeln. Ich glaube, da können wir als Futur mit konkreten Beispielen behilflich sein. Das ist jedenfalls das, was wir hier auch probieren. Wir brauchen sicher auch eine Offenheit gegenüber Technologie, die uns dabei hilft, solche Ziele zu erreichen. Ich glaube, das ist halt immer so der Punkt. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, wir müssen jetzt vorbehaltlos technischer Innovation vertrauen. Ich sehe absolut die Kritikpunkte auch und die Risiken. Ich glaube aber, in einer modernen Gesellschaft, wie wir sie haben, müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir technische Hilfsmittel benötigen. Und dass es wichtig ist, sie aber an ganz konkrete inhaltliche Fragen zu binden. Also diese Frage ist wichtig. Und dann, ja, müssen wir akzeptieren, in demokratischen Gesellschaften gibt es komplizierte Meinungsbildungsprozesse, da gibt es sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Interessenlagen. Ein Großteil davon ist auch legitim. Ja, ich rede jetzt nicht über Verschwörungstheorien oder antidemokratische Kräfte, sondern ich rede über Menschen, die innerhalb dieses Spektrums unterschiedlicher Meinung sind. Da ist schon, gibt es schon sehr viele, die auch, sage ich mal, andere Vorstellungen haben, wie man den Weg zu mehr Nachhaltigkeit erreichen kann. Das müssen wir aushalten. Das gehört einfach dazu. Ich glaube, dann ist am Ende trotzdem ja auch die Chance größer, dass sich mehr Menschen nach so einer gesamtgesellschaftlichen Debatte auch angesprochen und auch verpflichtet fühlen, die Dinge dann voranzutreiben. Also das sind so ein bisschen die systemischen Voraussetzungen, die wir brauchen. Wie könnte so eine Welt aussehen? Naja, also ich glaube, wir müssen uns in der Tat da auch schrittweise annähern. Ich hatte schon mal gesagt, wir bezeichnen uns in Deutschland immer als Recycling-Weltmeister. Aber soweit ich weiß, so von den Analysen, die ich so kenne, Wuppertal-Institut, kommen nur rund 14% der in Deutschland eingesetzten Rohstoffe überhaupt aus Recyclingprozessen. Das bedeutet, ja, wir haben auch da eigentlich einen ganz konkreten Anreiz, um diese Quote deutlich zu erhöhen. Ja, also wir müssen gar nicht immer nur jetzt das große Luftschloss zeichnen, sondern wir können ganz konkret auf der niedrigsten Ebene sind es die richtigen Einwürfe in die gelben Tonnen, aber dann geht es weiter, indem ich sage, ich muss auch viel mehr recyceln, ich muss es lernen, diesen Kreislauf wirklich in Gang zu bringen. Ich muss Produktlebenszyklen versuchen zu verlängern, ja, dass ich eben nicht bewusste Sollbruchstellen habe, dass ein Produkt nach ein paar Jahren dann schon wieder auf den Müll gehört. Das ist natürlich eigentlich totaler Wahnsinn, auch diese die es ja auch gerade bei diesen mittelmoderner Telekommunikation, diese Produktlebenszyklen, die natürlich immer wieder neu angeheizt werden, immer wieder neue Versionen. Es gibt ja Dutzende von Millionen ungenutzter Mobiltelefone beispielsweise in deutschen Schubladen. Das ist auch eine Statistik, die wir haben. Also es sind mehrere, ich habe jetzt die genaue Zahl jetzt gar nicht im Kopf, aber es ist eine riesig große Zahl von Handys oder Smartphones, die veraltet sind und die dann einfach vor sich hin schlummern. Und das meine ich auch mit dieser Verschleißökonomie, die wir uns auf Dauer nicht mehr leisten können.
Wer jetzt Lust auf ein bisschen Entschleunigung bekommen hat, denn das bedeutet Bioökonomie auch, sich von dem Wachstumsgedanken wegzuentwickeln, oder wer noch mehr über Visionen für unsere Zukunft erfahren möchte, der schaut doch einfach mal im Futurium, dem Haus der Zukunft in Berlin, vorbei. Zuletzt haben wir uns auch mal in der Region hier umgeschaut und dabei Herrn Christian Rohlfing kennengelernt. Er ist Landwirt aus Leidenschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Spannend ist, dass er sowohl einen konventionellen Ackerbaubetrieb als auch einen ökologisch geführten Grünlandbetrieb mit Mutterkuhhaltung und Moorbewirtschaftung führt. Wie sich sein Weg in die Landwirtschaft gestaltete und wie jetzt die Bioökonomie da reinpasst, das erzählt er euch jetzt.
Also das ist bei uns, wie es in der Landwirtschaft häufig üblich ist, musste ich mich gar nicht entscheiden, sondern es wurde mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Allerdings wurde die Ökolandwirtschaft tatsächlich mir nicht in die Wiege gelegt. Sondern ich habe den Betrieb irgendwann von meinem Vater erben dürfen im Jahr 2015 und dort war es noch ein Gemischtbetrieb. Das heißt, wir haben Acker und Grünland alles konventionell bewirtschaftet, wobei wir schon immer in relativ schwierigen Gelände unterwegs waren, gerade beim Grünlandstandort. Wir haben da zu 80% Moor, auf dem wir wirtschaften und dementsprechend auch wieder aus der Historie gewachsen. Viele kleine Gräben, die zur Entwässerung dienten und einige noch dienen. Und dementsprechend ja, war die Überlegung, was macht man mit dem Grünland oder wie geht man damit um? Und dann habe ich mich 2012 dazu entschlossen, weil ich gemerkt habe, das Grünland ist so sensibel und durch die Gräben und kann ich sowieso weder vernünftig Düngemaßnahmen durchführen, noch geschweige denn Pflanzenschutzmaßnahmen, auch vor dem Hintergrund, dass eben Einträge immer mehr zum Thema wurden, auch wenn wir, wie gesagt, auch im Vorfeld nahezu überhaupt nichts eingesetzt haben. Aber ich habe mich dann entschlossen, diesen Grünlandbetrieb auf Bio umzustellen und nach ökologischen Richtlinien zu bewirtschaften.
Ja, ja, Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass dieser Weg zu einer ökologischen Landwirtschaft, die Sie betreiben, nicht in die Wiege gelegt wurde. Welche Herausforderungen brachte denn dieser Weg mit sich? Und Sie haben es auch schon gesagt, mit dem Moor, das ist auch nicht so ganz einfach. Welche genau Herausforderungen gab es denn da?
Die größte Herausforderung, die wir damals zu stemmen hatten, war eigentlich, dass wir es schaffen, von diesem Moorstandort dann im Anbetracht doch geringer werdender Erträge, was wir jetzt auch im Laufe der Zeit gemerkt haben, unseren Tierbestand. Also ich betreibe auch noch Mutterkuhhaltung auf diesen Flächen, also produziere hochwertiges, ökologisches, auch nachhaltiges Rindfleisch, denn man darf nicht vergessen, dass gerade unter Grünland und insbesondere in einem Moorboden ja auch Unmengen von Kohlenstoff gespeichert sind. Mhm. Das heißt, mehr Kohlenstoff als in einem Waldboden. Und um das zu erhalten, bedarf es eben auch einer Bewirtschaftung. Und diese Symbiose herzustellen, sowohl auf der einen Seite meine Mutterkühe satt zu bekommen, auf der anderen Seite aber durch fehlende Düngung. Und wir sind eben nicht nur in dem Ökobetrieb, dass wir unter den EU-Bio-Richtlinien wirtschaften, sondern wir haben auch einen Großteil unserer Flächen noch zusätzlich freiwillig in ein Agrarumweltmaßnahmenprogramm gepackt, die sogenannte extensive Dauergrünland-Variante. Mhm. Und dort kommt es eben auch darauf an, dass wir ganz komplett sogar auf Stickstoffdünger verzichten und entsprechend dort dem natürlichen Kreislauf entgegenkommen. Wir halten uns an spätere Schnittzeitpunkte, um eben die Bodenbrüter zu schützen. Wir lassen bei Mahdzeitpunkten zwischen dem 1. Juni und 1. Juli noch extra, das ist natürlich auch vorgeschrieben, 20% der jeweiligen Wiesen unbewirtschaftet, die wir dann 4 Wochen später nach dem ersten Schnittzeitpunkt auch schneiden. Und diese ganzen Dinge, die dort eingeflossen sind, hin zu einer nachhaltigen Grünlandbewirtschaftung, das war schon so eine kleine Herausforderung.
Ja.
Die wir aber gemeistert haben, würde ich fast behaupten.
Ja, sehr schön. Ja, erstmal, wenn man so eine Symbiose herstellen möchte, muss man auch alle Faktoren erkennen. Ne? Also sie mit ihren Mutterkühen und dann, ach, wie kann ich das mit dem Moor irgendwie in Verbindung bringen? Ja, aber schön.
Genau, also das ist tatsächlich so. Und gerade wie gesagt, wir sind auch diese Symbiose. Auf der einen Seite wollen wir eine Bewirtschaftung des Moores. Das Gras wird veredelt durch die Mutterkuh und ich erzeuge eben hochwertiges Rindfleisch, was eben nicht mit Soja und nicht mit Mais, oder die Kuh nicht mit Soja und nicht mit Mais gefüttert ist, sondern bei uns gibt's nur Gras auf dem Tisch. Und das kann die Kuh eben auch, weil das ihr natürliches Nahrungsspektrum ist. Und wenn wir mal in die Physiologie einer Kuh einsteigen noch kurz, dann hat sie genug Bakterien, die sie im Pansen noch dann auch in den weiterführenden Mägen verdaut, um Eiweiß zu bekommen. Und dementsprechend ist es aber nichtsdestotrotz so, dass der Kunde natürlich nicht so ein mageres Stück Rindfleisch haben möchte, sondern da auch schon eine gewisse Fettmarmorierung, also Durchsetzung von Fett oder auch mal eine Fettauflage haben will. Und das wieder auf der anderen Seite, also irgendwo die Grünlandflächen nicht intensiv düngen, dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Eiweiß im Gras selber. Und dann auf der anderen Seite aber ein hochwertiges Produkt zu bekommen, das haben wir aber mittlerweile, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Hm. Und gerade die Arbeit mit dem Moor ist natürlich auch sehr spannend, denn wir haben ja festgestellt, dass das, was unsere Väter und Großväter zwar in mühseliger Arbeit mal geschaffen haben, nämlich dass wir überhaupt in vielen Moorstandorten wirtschaften können durch Drainagen, durch Gräben, durch diese sogenannte Melioration, dass wir da quasi wieder zurückrudern, weil wir, nicht ich als Landwirt, aber weil die Experten eben festgestellt haben, dass nur durch eine Wiedervernässung wir eben es auch schaffen, quasi den Kohlenstoffspeicher zu erhalten, beziehungsweise sogar teilweise wieder aufzubauen. Und das in Zeiten des Klimawandels. Und wir sind eben da an der Quelle und können entgegen zu anderen Industrien, die nur CO2 verbrennen, sage ich jetzt mal ganz salopp, eben nicht nur im Moor, aber im Moor besonders, sondern auch auf dem Ackerstandort, schaffen wir es eben dort, CO2 wieder aktiv einzubinden durch Humusbildung auf dem Acker und durch schonende Moorbewirtschaftung und schrittweise Anhebung des Wasserspiegels.
Das hört sich doch nach einem schönen Kreislauf an bei Ihnen.
Ja, das ist ja letztendlich auch das Prinzip. Im Prinzip wird es immer nur der Biolandwirtschaft zugeschrieben. Die forcieren es, oder wir forcieren es dort natürlich im Extremen, weil es eben diese Chemie, sage ich mal ganz böse, oder diese mineralisch hergestellten künstlichen Düngemittel nicht gibt. Und da bin ich eben zwingend darauf angewiesen. Und deswegen finde ich manchmal auch diese Diskussion, wenn es um Organik, wenn es um Gülle geht, ein bisschen unangebracht, weil da einfach dieser Kreislaufgedanke völlig außen vor ist. Also eine Biolandwirtschaft, auch wenn wir jetzt dieses Extensivprogramm noch mitmachen, ist eigentlich nur möglich, wenn ich die Kuh auf die Weide stelle, im Winter stehen sie im Stall, produzieren Mist und alles das, was ich über den Sommer vom Grünland abgefahren habe, bringe ich dann im Frühjahr oder im Herbst wieder auf die Flächen auf, damit ich diesen Kreislauf herstelle. Und genauso ist es eigentlich im Ackerbau. Auch ob nun konventionell oder bio, ich brauche diesen Kreislauf. Das heißt, ich fahre was ab und bringe wieder was auf. Und da, gerade auch im Ackerbau, ist auch ein Umdenken. Das heißt, wir arbeiten mit Zwischenfrüchten mittlerweile, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zu, wenn es darum geht, dass wir eben auch ökonomisch denken müssen. Also diese Kreislaufwirtschaft steht ganz oben, sowohl in der Bio- als auch in der konventionellen Landwirtschaft.
Ja, Herr Rolfing, wir haben ja immer von einem Kreislauf schon die ganze Zeit geredet und von einer Symbiose, die man da herstellen muss. Wie kommen wir denn aus Ihrer Sicht eines Landwirts hin zu einer nachhaltigen, biobasierten Kreislauflandwirtschaft? Also welche Hebel müssen da in Bewegung gesetzt werden? Wirtschaftlich, politisch, vielleicht auch ethisch?
Also ich glaube alle drei tatsächlich. zu einem Wandel gehört ja immer entweder Mut dazu oder Innovation. Und ich glaube, wir werden zum einen auch durch unsere ganze Klimadiskussion gar nicht um einen Wandel herumkommen. Und dieser Wandel muss natürlich, ich sage immer leider Gottes, auch politisch begleitet werden. Mhm. Denn letztendlich sind das die Rahmenbedingungen, die gesteckt werden. Es sind leider so viele Interessen auf dieser Welt unterwegs, die irgendwo gebündelt werden müssen. Und da ist nun mal die Politik oder sollte die Politik diejenige sein, die diese Interessen vielleicht schafft, in Bahn zu leiten. Und wenn wir jetzt dahin gehen, biobasiert diese Kreislaufwirtschaft dann dahingehend zu ändern, dass wir vielleicht ein bisschen aus der Intensität im konventionellen Ackerbau rauskommen oder auch in der Intensität in der Grünlandwirtschaft hin zu wieder mehr zur Kreislaufwirtschaft, so wie es unsere Vorfahren in den 50er, 60er Jahren getan haben, dann bedarf das natürlich auch politischen Rahmenbedingungen. Man darf allerdings auch nicht vergessen, und das ist eben in der Diskussion schon da vielleicht leicht angeklungen aus meinem Munde, dass ich natürlich nur über zum Beispiel ein radikales Umstellen von konventioneller Landwirtschaft in die Biolandwirtschaft jetzt im Ackerbau, natürlich mir vorher angucke, was hat das für Konsequenzen? Also es hat zum einen natürlich die, ich sag mal, erstmal positiveren Auswirkungen, wenn ich Chemie und Künstliches weglasse und mich mehr den natürlichen Kreisläufen widme, hat es natürlich positive Auswirkungen auf die Natur, sage ich mal. Aber wir haben natürlich auch irgendwo 8 Mitarbeiter, die alle Familien haben und die natürlich auch jeden Monat ihr Gehalt haben wollen. Das heißt, ich muss also auch irgendwo was verdienen. Und wenn ein Markt zum Beispiel nicht da ist, um diese Dinge dann auch zu veräußern, dann muss ich natürlich für mich als Unternehmer, was anderes bin ich nicht, entscheiden, ob das für mich sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, wenn die Politik Rahmenbedingungen setzt, dann müssen die natürlich auch wirtschaftlich irgendwo kommen. Und natürlich finde ich es total super, wenn die Grünen sagen, wir brauchen in 10 Jahren 30% Biolandwirtschaft. Dann sage ich aber auch auf der anderen Seite, dann müsst ihr aber auch dafür sorgen, dass wir A zu oder dass A der Verbraucher zu höheren Preisen einkaufen kann, denn nichts anderes bedeutet es. Es ist intensiver in die andere Richtung, das heißt, es ist arbeitsintensiver. Und natürlich, wenn ich so eine Forderung habe, das kann ich durch alle Parteien durchziehen, dann muss ich natürlich auch irgendwo mir Konsequenzen ausdenken. Was passiert denn dann? Also wenn wir 30% auferlegt bekommen, jetzt Ökolandwirtschaft zu betreiben, dann heißt das aber auch, unsere Lebensmittel werden langfristig teurer. Das sehen wir ja heute schon, dass das Biohühnchen zum Glück, sage ich, teurer ist als das konventionelle Hühnchen aus der Intensivtierhaltung. Oder auch mein Stück Steak ist teurer als ein Stück Steak aus der konventionellen Bullenmast, sage ich mal so. Aber ich habe es natürlich auch hochwertiger. Und wenn das dann dazu kommt, dass es dann von politischer Seite, das ist jetzt nur ein Beispiel, quasi vorgeschrieben wird, dann muss ich aber auch wirtschaftlich gucken, geht das überhaupt? Da sagt dann jeder Landwirt, nee, dann lege ich lieber alles still und kassiere meine 200 € Stilllegungsprämie oder was auch immer das dann gibt und wir produzieren hier keine Lebensmittel mehr, weil dann natürlich auf der einen Seite vielleicht der Markt fehlt und auf der anderen Seite der Landwirt aber sagt, ich kann es einfach nicht, weil ich meine Produkte nicht loswerde. Also diese beiden Sachen sind ganz wichtig, dass die ineinander greifen, wenn wir mehr, wobei ich ja heute schon sage, wir sind auf einem guten Wege, aber noch mehr dahin gehen wollen. Dieses Beispiel ist jetzt vielleicht ein radikaler Schritt, wobei ja nicht unbedingt heißt, biobasierte Kreislaufwirtschaft, die kann ich ja auch in der konventionellen Landwirtschaft betreiben. Ich weiß nicht, inwieweit wir das eben mitbekommen haben. Ich besuche zum Beispiel gerade diesen Kurs Boden beleben und da geht es eben gerade um diese Kreisläufe. Erstmal um den ganz kleinen Kreislauf. Was macht die Pflanze mit Luft, Stickstoff, bindet den in den Boden ein? Was braucht sie dafür? Was machen die Mikroorganismen, die Bakterien? Also dieser Mini-Kreislauf und natürlich dann, wie fördere ich das im Großen? Dass ich sage, wir brauchen mehr Rotte-Materialien, wir brauchen mehr Zwischenfrüchte. Wir müssen auch, und da sind wir wieder bei der Politik, wir brauchen zum Beispiel Kompost. Es ist doch totaler Humbug, dass wir die grüne Tonne da Kompost produzieren. Also alles das, was wir eigentlich gegessen haben, in die, oder bei uns ist die braune Tonne, das in die braune Tonne kommt und wir Kompost produzieren und dieser Kompost verbrannt wird. Also es ist so ein Blödsinn. Da ist nämlich zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft unterbrochen. Dasselbe gilt für Klärschlamm. Auch wenn ich jetzt ein Wort in den Mund nehme, der sehr negativ behaftet ist, ist der Klärschlamm heute ein hochwertiger Dünger. Es gibt kein anderes Düngemittel neben dem Kompost vielleicht, der besser untersucht ist auf Schadstoffe und alles, was da sonst noch so drin sein könnte. Und wir verbrennen das Zeug. Und wenn ich zum Beispiel kommunale Wolgast, die Städte, wo keine große Industrie dran hängt. Warum in Gottes Namen? Das sind alles letztendlich auch Kreisläufe, die da unterbrochen werden, weil der Mensch ist, scheidet aus, dann wird es geklärt und das, was da hinten rauskommt, ist eigentlich gehört wieder auf den Acker, weil ich habe es irgendwann wieder vom Acker runtergefahren. Und gerade da ist es natürlich, und da sind wir jetzt beim dritten Punkt, Ethik. Kann ich das alles verkraften? Will ich das? Und ich glaube, da zählt dieser Podcast und ich finde es total klasse, dass wir Landwirte auch ein Ohr kriegen. Und ich glaube, wir müssen nicht nur von der Landwirtschaft, sondern auch vielleicht von der Forschung viel mehr aufklären, was es heißt, Rindfleisch zu essen, was es heißt, Klärschlamm vielleicht wieder auf den Acker zu bringen oder Kompost. Und diese Kreisläufe, diese Informationen, das ist eine große Aufgabe und der müssen wir uns echt widmen die nächste Zeit.
So, Herr Rolfing, was ist denn Ihr spannendster Fakt zum Thema Bioökonomie?
Ja, auch dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Wir haben jetzt viel über Kreislaufwirtschaft und Bio und konventionelle Märkte, Politik gesprochen. Was für mich eigentlich so der spannendste Fakt ist, da hat Wikipedia mir natürlich auch geholfen, ist eigentlich die Tatsache, inwieweit wir es schaffen, durch Bioökonomie wirtschaftlich den Klimawandel auch positiv zu beeinflussen, indem wir nämlich Alternativen finden. Alternativen, die wir sowohl vom Moor holen. Ich nehme zum Beispiel oft auch an Paludi-Kultur-Diskussionen teil, das auch von der Uni Greifswald sehr forciert wird, indem man dort Brenn- und Dämmstoffe vielleicht vom Grünland runterholen kann. Es gibt Projekte, wo Löwenzahn zu Kautschuk verarbeitet wird, wo Hanf in Fasern, wo die Lupine als Eiweißlieferant, wo die Kartoffel und der Mais die Stärke gewonnen wird und Plastikersatz. Also all diese Dinge sind super spannend und bieten meiner Meinung nach ein riesengroßes Potenzial in Verbindung dann mit Smart Farming, wo wir eben in der Lage sind, durch GPS unterstützt, durch Digitalisierung Input einzusparen und ja alles zusammengenommen dann vielleicht auch für uns neue Märkte erschließen, wo wir vielleicht wegkommen. Und da wird sich zeigen, inwieweit die Gesellschaft sich auch wandelt. Wird nach wie vor Fleisch nachgefragt? Wird kein Fleisch mehr nachgefragt? Wird der Beyond Meat toller Ekelburger? Ja. Wird das weiter in Mode sein? Also diese ganzen Fakten sind super spannend und da bin ich mal, ich habe jetzt vielleicht noch 20 Jahre vor mir, was da so in den nächsten Jahren passiert und wie, wenn dann einer meiner Kinder weitermachen will mit der Landwirtschaft, wie die dann wirtschaften, ja.
Soweit Christian Rolfing, Landwirt aus Mecklenburg-Vorpommern, der so spannend über seine tägliche Portion Bioökonomie berichtet hat. Im Hinblick auf unsere Ausgangsfrage, was ist Bioökonomie, haben wir drei Akteure mit drei unterschiedlichen Antworten darauf kennengelernt und dabei festgestellt, dass der Begriff Bioökonomie zwar neu ist, aber der Gedanke dahinter doch einen älteren Zeitgeist trifft. In den nächsten Folgen unserer Faktensammlerreihe werden wir einzelne Felder der Bioökonomie in den Fokus nehmen. Bereits angesprochen wurden zum Beispiel die Bedeutung der Moore oder die Rolle von Mikroben für gesunde Böden. Zögert auch nicht, mir eure Themenanregungen, Fragen und Wünsche zu schicken oder auch eure Antwort auf die Frage, was Bioökonomie für euch ganz persönlich bedeutet. Also schickt mir einfach eine Nachricht an faktensammler@uni-greifswald.de. Hören könnt ihr unseren Podcast wie immer auf unserer Webseite www.uni-greifswald.de/Faktensammler oder auf den bekannten Podcast-Portalen. Übrigens, falls ihr in der Zwischenzeit ein wenig mehr Bioökonomie in eurem Alltag integrieren möchtet, dann guckt euch doch die Do-It-Yourself-Tutorials vom Wissenschaftsjahr an. Dort erfahrt ihr zum Beispiel, wie man ein Bienenwachstuch macht oder einen umweltschonenden Pflanzendünger herstellt. Bis zur nächsten Folge vom Faktensammler. Tschüss, wir hören uns.